Willkommen zur ersten Episode der Miniserie Menschen in CX. In diesen vier Episoden schauen wir auf Lebensläufe, die nicht immer linear waren, auf unternehmerische Verantwortung und wie man damit umgeht, auf Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, auf Musik, auf Vorurteile und Perspektivwechsel im Laufe des Lebens und darauf, wie all das die heutige Art zu arbeiten beeinflusst hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer von vier Episoden von CX Talks, die sich mit den Machern hinter CX in Dach beschäftigen. Ich bin Peter Pirner, freue mich, dass du mit dabei bist und ich präsentiere dir heute Thomas Maywald Immer von Question Pro. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von der Internationalen Leitmesse für Research und Insights, der SACSEED. Wenn du CX verantwortest, ist die SACSEED am 18. und 19. März im Rhein-Main-Kongresscenter in Wiesbaden deine perfekte Inspirationsquelle. Kompakt, fokussiert und randvoll mit Insights für deine Roadmap. Du bekommst den State of CX im Kontext von Marktforschung, Analytics und technischen Innovationen der Industrie. Über 60 Aussteller mit CX und Insights-Fokus und mehr als 20 CX-relevante Vorträge im Rahmen des CX Summit geben dir in ein bis zwei Tagen einen strukturierten Überblick, Methoden, Tools und konkrete Use Cases. Ergänzt wird dies mit Sessions zur Employee- und User Experience. Das Besondere, du triffst Experten und Entscheider aus den Unternehmen persönlich. Kurze Wege, offene Flächen, Social-Formate und viel Raum für ehrlichen Austausch und neue Partnerschaften. Mehr Informationen findest du auf der Website www.sacseed.de. Bereits im vierten Jahr darf ich den CX Summit auf der SACSEED in Wiesbaden inhaltlich begleiten und mitgestalten. Dabei geht es in vielen Vorträgen genau um die Schnittstelle zwischen Kundeninsights und Umsetzung. Die Bühne gehört den Strategien, den Konzepten, den Feedback- und Analysetechnologien. In dieser Serie geht es um etwas anderes. Die Menschen hinter diesen Vorträgen und Konzepten, die Macher und Gestalter von CX-Management-Systemen. Viele von ihnen kenne ich seit sehr vielen Jahren und habe sie persönlich außerordentlich schätzen gelernt. Zeit, sie euch vorzustellen. Mein Gast heute ist Thomas Maywald, Geschäftsführer von Question Pro. Viele kennen ihn vor allem als Tool- und Technologieexperten. In diesem Gespräch wollen wir die andere Seite von Thomas sichtbar machen. Den Berater, den Unternehmer und den Menschen mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Musik.
Hallo Thomas, herzlich willkommen bei CX Talks Menschen. Zum Einstieg gleich eine Frage, die ich grundsätzlich allen gerne stelle. Stell dir vor, du triffst auf einer Bahnfahrt jemanden, der dein idealer Kunde sein könnte. Du hast genau 5 Minuten bis zur Ankunft und kannst mit ihm reden. Was soll bei dieser Person von dir als Person hängen bleiben?
Ich denke, für mich ist da ganz wichtig einfach die Sympathie. Das ist mir das Wichtigste.
Und welchen Eindruck möchtest du unbedingt vermeiden?
Dass er mich falsch versteht. Ganz klar.
Falsch verstehen in welchem Sinn?
Falsch verstehen in dem Sinne, was ich ihm sage. Also, wenn du dich unterhältst, dann gibt's ja immer jemand, der empfängt und jemand, der was sendet. Und ich denke, gerade bei Gesprächen kann man auch viel falsch verstehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, was ja jeder will. Man will, dass man richtig verstanden wird und dass der Gegenüber einen nicht missversteht.
Ich sage immer, und mir ging das selber in meinem Leben ein paar Mal so, dass du das Gegenüber zwar kennengelernt hast, aber festgestellt hast, also da, wir connecten nicht. Was sind für dich No-Gos bei, oder was sind so Elemente, die du bei jemandem entdeckst oder sagst, auch, ich werde mich nicht gut mit dem synchronisieren können?
Ich denke, das ist ein Stück weit Ignoranz oder wenn jemand den anderen nicht die Wertschätzung wiederbringt. Das sind, glaube ich, für mich diese zwei wichtigsten Sachen. Die Wertschätzung des Gegenübers. Und das merkt man. Ich kenne das auch. Ich hatte es jetzt einmal in meinem Berufsleben, dass ich gesagt habe, nee, mit dem kann ich nicht. Es gab auch bei mir so einen spannenden Punkt in unserem Team, als wir noch wesentlich kleiner waren. dann war das so ein Stück weit wie eine Familie, auch wenn man Familie im Unternehmen nicht sagt. Man sagt ja immer, das ist dann ein Team. Aber wenn man eng zusammenrückt, dann sage ich immer, dann ist es ein Stück familiär. Und dann sind natürlich mehr Menschen dazugekommen und dann irgendwann wirst du auch mal den einen Mitarbeiter haben, den du jetzt vielleicht nicht so besonders magst. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann halt auch gelernt habe, ja, der macht aber trotzdem einen tollen Job. Aber auf einer menschlichen Ebene war es jetzt nicht so mein Top-Fit auf einer persönlichen Ebene. Ich denke, das ist halt auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Learning, wie man damit umgeht und dass man diese Person dann dennoch schätzt aufgrund von der Leistung und von der Arbeit, die derjenige macht. Aber bei Kunden oder generell bei Gesprächen ist für mich halt die Sympathie und die Ehrlichkeit, dass du auf einer Augenhöhe dem anderen kommunizieren kannst.
Du bist jetzt seit knapp 2 Jahren, glaube ich, Geschäftsführer von QuestionPro. Und diese Geschäftsführerrolle hast du ja zum ersten Mal in deinem Leben und da kommen neue Verantwortungen auf dich zu und eigentlich auch andere sehen dich anders. Was hat denn die Rolle mit dir als Mensch gemacht? Was hat sich da für dich persönlich geändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir beide hatten ja auch ganz am Anfang darüber auch gesprochen. Ich denke, am Anfang, wenn man diese Rolle erstmal anfängt, dann ist es ein Stück weit Überwältigung. Ich war ja damals, ich sag mal so, Head of Sales, wo man schon eine Riesenverantwortung hat aufgrund der Zahlen. Aber wenn man ein Unternehmen dann entleitet, ist das ja nochmal was ganz anderes. Und ich denke, das war für mich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, mache ich das? Und mir dann erstmal so selber für mich auch einen Plan schaffen musste, damit ich das auch mental, ich denke, halt auch gut realisieren konnte. Ne? Am Anfang denkt man, oder am Anfang weiß man erstmal gar nicht, was kommt alles auf einen zu. Und wenn dann alles auf einen einprasselt, dann braucht man quasi einen Gameplan, weil alles wirst du in dem Sinne nicht lösen können. Und ich habe mir dann einfach einen Plan gemacht, okay, was sind meine größten Probleme? Und die bin ich quasi Stück für Stück angegangen. Und da erinnere ich mich auch noch an das Gespräch mit dem CEO von uns, der dann wirklich gesagt hat, okay, du musst halt in einem Marathon denken und nicht in einem Sprint. Und das ist meine Philosophie nach wie vor. Und das hilft mir quasi weit auch die Probleme zu lösen.
Was aus deiner beruflichen Vergangenheit möchtest du gerne bewahren, wo du sagst, das hat mich einfach ausgezeichnet und das hat sich gut bewährt? Was möchtest du eigentlich ganz bewusst jetzt durch die Rolle auch bewusst hinter dir lassen?
Also ich denke, was ich mir nach wie vor bewahren will, ist die Empathie zu den Kunden. Ich liebe es, schon immer mit den Kunden zu sprechen, denen zuzuhören und dann auch probieren, auch die Probleme zu lösen. Das ist eine Sache und die Geduld. Ich muss nach wie vor und will nach wie vor an meiner Geduld arbeiten, im privaten wie im beruflichen Leben. Ich denke, das ist meine größte Schwäche.
Du bist ja wie ich sehr interessiert an Musik. Du spielst, glaube ich, auch ein Instrument, ne?
Ja.
Ich vertrete die Hypothese, ich weiß aber nicht, ob du das auch so siehst, dass es Eigenschaften gibt, die bei Musikern oder bei musischen Menschen grundsätzlich ein bisschen mehr ausgeprägt sind als bei denen, die leidenschaftlich zum Beispiel Triathleten sind und sich für Musik gar nicht interessieren. Siehst du das auch so und glaubst du, oder was könntest du dir vorstellen, was das für Eigenschaften sind?
Sehr, sehr spannend. Also ich habe ja 14 Jahre Cello gelernt, hatte dann auch mal vor, das Ganze zu studieren und habe das dann wegen meinem Lehrer damals dann nicht gemacht, wo ich glaube ich im Nachgang ganz dankbar bin, dass ich da einen anderen Weg eingestiegen bin. Ich denke, es ist die Kreativität als auch die Ausdauer. Und die Ausdauer ist dann wiederum mit dem Triathlet, glaube ich, relativ einfach. Aber jeder, der das mal auf einer professionellen Ebene wirklich gemacht hat, und das war bei mir in der Punkt, man muss wahnsinnig viel investieren und man muss üben, 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 genauso wie auch bei sämtlichen Sportsachen. Aber es ist in dem Sinne wahrscheinlich die Kreativität der Punkt und natürlich das Gehör, das Zuhören, was dann wahrscheinlich da besser ausgebildet wird wie beim Triathleten. Aber in dem Sinne sind das dennoch, denke ich, zwei ähnliche Skillsets, die man braucht. Du brauchst dieses Durchhaltevermögen. Ne? Du kennst es wahrscheinlich bei dir auch. Wenn du unbedingt ein Stück lernen willst, dann heißt es üben, üben, üben. Und selbst wenn du es dann in dem Sinne einen Monat geübt hast, dann gibt's immer noch eine Nuance, die du gerne an dir selber vielleicht verbessern willst. Ich kann das von Wettbewerben, wenn ich da gespielt habe. Und selbst wenn du dann die Bestnoten bekommen hast oder jeder es toll fand, dann bist du dann rausgegangen und hast gesagt, diese Pause, diese Achtel, die hätte man besser spielen können.
Du hast gerade gesagt, du hast eine Entscheidung getroffen, dass du es nicht studierst und nicht professioneller Musiker wirst, was zumindest unter ökonomischen Gesichtspunkten in der Regel eine kluge Entscheidung ist. Gibt es Entscheidungen in deinem Leben, von denen du sagst, die habe ich zu spät getroffen?
Ich habe generell bei mir ein Credo, ich bereue eine Entscheidung nicht, weil ich denke, das bringt einen nicht weiter. Ich denke, es gibt viele Entscheidungen, die ich in Elsch getroffen habe oder auch zu spät getroffen habe. Mhm. Im privaten Leben ist es meine Frau, die hätte ich eher kennenlernen und eher heiraten sollen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es gibt die Entscheidung, die ich dann zu spät getroffen hat. Weil wenn man zurückblickt auf etwas, dann kann man das relativ einfach sagen. Und dann könnte ich in dem sagen, wir hätten das Projekt nicht machen sollen oder wir hätten hier einen anderen Projektplan machen sollen, wir hätten hier den Kunden anders beraten sollen, wir hätten in der Produktentwicklung anders vorgehen. Aber unter dem derzeitigen Aspekt war es immer die richtige Entscheidung. Nachhinein ist man dann immer schlau, wenn man das dann auch mit CX verbindet. Wenn man anfängt oder auch in der Marktforschung, dann hat man die Insights, man passt es an, auch wie beim Produktzyklus verbessern. Ich denke, das Wichtige ist eher, dass man nicht stehen bleibt und immer offen ist, auch für Veränderungen oder halt auch seine Entscheidung oder auch seine Prozesse kritisch zu hinterfragen. Das ist für mich viel wichtiger, aber es gibt jetzt nicht für mich die eine Entscheidung, wo ich sage, okay, das habe ich zu spät gemacht.
Schon, du hast eine echte Leidenschaft fürs Thema CX, aber wie bist du denn eigentlich jetzt mal so zwischen dem Cello-Spielen und deiner jetzigen Tätigkeit, wie bist du denn zu dem Thema Customer Experience Management gekommen?
Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich bin schon seit ich 17 bin in der Event- und Barbranche tätig und habe das quasi dann auch zum Studium lange gemacht, war dann auch noch lange selbstständig oder nach dem Studium auch nochmal selbstständig. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist dann irgendwie die vielleicht doch nicht was für immer und hatte damals auch eine Knieverletzung. Und da habe ich mich dann einfach mal bei den Jobs beworben und da gab es dann Versicherungsmakler und da gab es dann quasi eine Bewerbung, da ging es um digitales Feedback. Und das war vor über 10 Jahren und da bin ich dann quasi zu einem Startup gekommen, die digitales Feedback im Einzelhandel über Terminals und Kassen gemacht hat. Und das war damals so eine Sache, Feedback-Umfragen, das war für mich komplettes Neuland. Und war dann, glaube ich, in den 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wo ich dann damals dort war, in über 1000 Edeka- und Rewe-Märkten in der ganzen Republik. Und da hat das zum einen bei mir Klick gemacht, als auch diese Leidenschaft wirklich auch mit reingebracht, weil wir da wirklich was bewirken konnten. Weil wir da gesehen haben, wenn wir das Feedback durchlesen, wenn wir die Analyse und das Dashboard dann auch in Marktleiter oder auch in Inhaber schreiben, Edeka und Rewe haben ja auch eine große Dichte, dann können die wirklich was verändern. Und das war so für mich der Punkt, wo ich sage, so, das ist eigentlich total cool. Wenn man was verändert, dann steigt die Kundenzufriedenheit. Ganz egal, damals gab es tatsächlich auch schon den NPS, als auch, dann war so der Highlight eigentlich immer so die Smileys, wie war dein Einkauf mit so einer 5er-Smiley-Frage. Und wenn man dann wirklich eine Veränderung hatte in der Kasse, also von der Edeka-Markt oder Rewe-Markt dann sogar auch noch mehr Geld gemacht aufgrund von dem Kundenfeedback, als man halt auch gesehen hat, dass kontinuierlich die Kundenzufriedenheit steigt und dass der Kunde das auch wirklich wahrnimmt, dann ist eigentlich so für mich dieses Feuer vor über 10 Jahren in dem Sinne entfacht, wo ich dann sage, das ist eigentlich richtig cool. Wenn man mit dem Feedback arbeitet, dann kann man wirklich was bewirken. Und das war ein super schönes Gefühl.
Gibt's jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung ein Produkt oder ein Service, die dein Verständnis von einer wirklich guten Experience geprägt hat? Also sagst, das ist für mich so der Inbegriff, da habe ich mich extrem gut als Kunde gefühlt.
Also ich denke, als Kind war es ganz klar Lego. Die Marke habe ich damals geliebt und liebe es auch nach wie vor und freue mich auch, wenn mein kleiner Sohn dann größer ist und ich mit ihm Lego spielen kann. Und ansonsten bin ich in dem Sinne absolut, wie auch du, begeisterter Apple-Fan. Also Apple hat es tatsächlich für mich geschafft, da wirklich ganz, ganz oben zu sein. Das sind so die zwei Produkte aus der Vergangenheit als auch in Gegenwart.
Wenn du jetzt an 2026 denkst, welche 3 CX-Entwicklungen werden aus deiner Sicht im nächsten Jahr wirklich sich in den Projekten der Kunden zeigen und auch echten Impact haben?
Ich denke, das ganze KI-Thema ist da das Wichtigste. Mhm. Also wenn man sich in die KI hinguckt, dann wäre natürlich, ich sag mal so, Insights-Dashboard, Auswertung von Freitext oder generell unstrukturierten Daten immer besser. Ich denke, das ist nach wie vor ein Riesenthema. Als auch das ganze Thema auf X-Agent, also dass man in dem so eine Automatisierung und AI schafft, die quasi das Ticket analysieren, das Ticket beantworten an den Kunden, als halt dann auch quasi Red Flags mitmacht. Und ansonsten ist es in dem Sinne das ganze Thema Journey Management, wo ich jetzt schon dieses Jahr gesehen habe, dass es immer wichtiger wird. Und du weißt es auch, es ist ja zum Glück der Trend da. Und ich glaube, da müssen wir auch alle noch weiter die Pionierarbeit schaffen, weg von den Touchpoints zu den Journeys. Ich denke, das wird weiter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Das wären so meine drei Trends.
Unsere kleine Serie beschäftigt sich ja mit Menschen, denen man auf der Succeed, also der Research und Insights Messe in Wiesbaden, persönlich begegnen kann. Du bist im Rahmen des CX Summit, der fast 30% der Inhalte ausmacht, auch wieder als Aussteller und Referent vertreten. Was macht für dich diese Messe so wertvoll?
Also die Messe ist in dem Sinne für mich ein Branchenaustausch, als natürlich auch ein Stück weit ein Klassentreffen. Also wenn ich zu Succeed gehe, dann freue ich mich immer sehr, weil man dann eine alte Bekannte wieder trifft. Ich glaube, ich bin seit über 8 Jahren da, damals war sie noch in München. Das ist für mich zum einen ein ganz wichtiger Punkt, als natürlich auch, dass viele Kunden von uns dorthin kommen und dass man Kunden persönlich wieder trifft. Gerade nach Covid ist das für mich immer eine totale Bereicherung. Als natürlich sich auch anguckt, okay, was macht die Branche, oder auch mal mit neuen Leuten sprechen, was sind deren Herausforderungen? Und ich denke, das ist für mich immer wieder spannend, wo ich dann auch danach mit dem Produktmanagement-Team spreche, wo ich sage, okay, das sind jetzt so die drei wichtigsten Herausforderungen, was uns Researcher oder CXler in dem Sinne gesagt haben. Weil ich denke, das ist ja für uns als Software-Provider eine ganz, ganz wichtige Sache, auch immer wieder die Probleme aufzugreifen und da Lösungen auf der technologischen Ebene zu finden.
Und worauf freust du dich am meisten dieses Jahr auf der Messe?
Ich denke, bei der Messe freue ich mich am meisten wirklich über die Gespräche mit den Experten.
Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage, die habe ich mir selber geklaut aus dem Podcast, den ich sehr gerne höre. Okay. Stell dir vor, du darfst während der Succeed eine riesige Plakatwand direkt vor der Messe in Wiesbaden gestalten. Da müssen alle dran vorbei. Du bist völlig frei, was du draufschreiben kannst. Was würde auf dieser Plakatwand von Thomas Maywald stehen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal schreiben, Connected Journeys.
Den herzlichen Dank.
Ganz lieben Dank, Peter.
Das war Thomas Maywald, Geschäftsführer von Question Pro. Alle Informationen zu Thomas wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback zum neuen Format Menschen in CX. Gerne per E-Mail an pirna@cx-talks.com oder direkt in den Kommentaren bei Apple oder Spotify Podcast. Weiter geht es bereits nächste Woche mit der zweiten von insgesamt 4 Folgen der Menschen in CX. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com. Thank you.